ist wirklich schön, wieder bei euch zu sein. Ich gucke so in die Reihen und sehe so ein paar Gesichter, die ich noch gar nicht kenne. Deshalb stelle ich mich noch mal kurz vor, für die, die mich nicht kennen. Ich bin der Christian Badorek, habe jahrelang hier in Nordrhein-Westfalen gelebt und gearbeitet als Prediger der Adventgemeinde, war auch regelmäßig hier, bin jetzt aber seit einiger Zeit nach Hessen verzogen und deshalb quasi wieder auf Heimatbesuch mal ein Wochenende. Und ich freue mich sehr, dass ich dann auch heute bei euch sein darf und heute Nachmittag in der anderen, in meiner anderen Lieblingsgemeinde in Herne. Das ist eine schöne Sache. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, auch eine Präsentation. Und ich würde gerne vorweg schon mal sagen, falls jemand eher weg muss oder einschläft, was ich eigentlich sagen möchte. Ich glaube daran, dass der Gott, der sich uns in der Bibel bezeugt, ein Gott ist, der sich um uns sorgt. Ein Gott ist, der uns beschenkt und für uns ist und mit uns ist und uns auch mehr als genug fürs Leben und zum Leben schenkt. Auch wenn diese Perspektive hart umkämpft und hart umstritten ist. Ich habe vor kurzer Zeit mit einem jungen Mann geredet, der kam zu mir ins Büro und er hat mit Gott Schluss gemacht. Er möchte nicht mehr mit Gott leben. Er hat das Gefühl, dass auch wenn er das von klein auf kennt und mit Gott groß geworden ist, dass dieser Gott es nicht gut mit ihm meint. Er hat mehrere Situationen in seinem Leben geschildert, wo er gesagt hat, das ist so, als ob er mir was hinhält und sagt, guck mal, wie schön das ist. Und ich gehe drauf zu und denke, ich kriege es. Und dann zieht er es mir im letzten Moment weg und sagt, Edge, doch nicht. Und das Gefühl habe ich nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal und viermal. Und irgendwie kann ich diesem Gott nicht mehr vertrauen. Ich will nicht mehr an ihn glauben. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Ich mache mit ihm Schluss. Deshalb ist es gar nicht so selbstverständlich, an einen Gott zu glauben, der es gut mit dir meint. Ist auch gar nicht selbstverständlich, überhaupt an Gott zu glauben. Aber ich möchte gerne, weil es ganz schwer ist, für andere zu reden bei so einem Thema, möchte ich ein bisschen was von mir erzählen, von meiner Lebenssituation, gerade aktuell. Und kann ja auch nur bezeugen, was ich erlebe mit Gott und damit auch deutlich machen, dass ich glaube, dass es so ist, wie wir es glauben und wie es in der Bibel steht. Vielleicht erste Folie, erstes Bild. Ich wohne jetzt in Seeheim, habe ich gesagt. Das ist ein bisschen südlich von Darmstadt, so ein paar Kilometer. Und da, wo der rote Pfeil ist, da wohnen wir. Mittendrin irgendwo. Und vielleicht, warum bin ich eigentlich aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, aus dem schönen Ruhrgebiet weggegangen? Wer da wohnt, will doch da nicht weg. Aber bei uns in der Kirche ist es so, wir werden als Pastoren gerufen. Das ist dann tatsächlich so, man kriegt einen Anruf. Und den habe ich letztes Jahr bekommen, im März oder April. Und da bin ich gefragt worden von einem leitenden Bruder unserer Kirche, hat gesagt, wir haben hier in einem Ausschuss gesessen und gebetet und nachgedacht und wir haben den Eindruck, dass du derjenige bist, der uns helfen soll, für Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland dort eine Aufgabe zu übernehmen. Bist du bereit dazu? Die erste Regung ist erstmal zu sagen, nee, macht mal alleine. Ich habe auch ziemlich freundlich, aber auch bestimmt gesagt, rechne mal nicht damit. Ich nehme euren Anruf ernst, ich werde darüber nachdenken und beten. Aber ich weiß nicht genau, in unserer jetzigen Lebenssituation sieht es eher nicht danach aus, dass wir das wahrnehmen. Aber gib mir noch ein paar Tage Zeit, ich rufe dich Ende der Woche wieder an. Wir haben, das war Montag, am Mittwoch hatten wir einen Gerichtstermin, hier war gerade Zwangsversteigerung erzählt, wir haben ein Grundstück ersteigert gehabt, wollten da auch was machen und hatten eigentlich am Montagabend gesagt, ja, wenn wir Mittwoch zum Gericht gehen. Wir waren schon meist bieten, es ging nur noch um die Urteilsverkündung, weil noch eine Unterschrift fehlte und um die Formalitäten. Ja, dann haben wir ein Grundstück, warum sollen wir jetzt irgendwie das Leben, was wir hier haben, verlassen? Das macht gar keinen Sinn. Also wenn der liebe Gott das möchte, dann muss er schon irgendwie ein Wunder tun, dann muss das irgendwie schief gehen. Ansonsten werde ich ihn am Freitag dann absagen. Wir fahren am Mittwoch in der Gewissheit, dass es eigentlich nur noch eine Formalität ist zum Amtsgericht, kommen da rein und die gute Dame eröffnet uns, es ist leider so, dass der Insolvenzverwalter, der letztlich für das Grundstück momentan zuständig ist, die Unterschrift verweigert, den Prozess eben aufhält und blockiert und wir jetzt quasi durch ein Äquivalenzverfahren, ein gerichtliches Verfahren, diese Unterschrift quasi beibringen müssen. Deshalb verzögert sich das Ganze erstmal um 3 Monate. Wir wissen aber nicht genau, wie lange das dann dauert. Wir sind aus dem Gericht rausgekommen, war erstmal so voll platt, weil wir hatten eigentlich alles so in die Richtung geplant. Und dann hat es auf einmal geklingelt, haben gesagt, oh, wir haben doch am Montag mit dem lieben Gott so ein Deal gemacht. Vielleicht ist es doch ein Ruf, nicht nur von Menschen, sondern tatsächlich vom lieben Gott. Und wir haben noch mehr darüber nachgedacht, mit Leuten geredet und tatsächlich sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir dahin sollen. Jetzt wohnen wir da in Seeheim und ist ja eigentlich ganz nett, ja, also die Bergstraße läuft hier so lang, der Odenwald fängt an, Das ist schon mal landschaftlich ganz reizvoll. Aber so ein Neuanfang, wenn man so mitten im Leben steht, ist gar nicht so ganz einfach. Man kennt keinen, man ist irgendwo mit ganz fremden Leuten, mit Nachbarn, die man nicht kennt. Die Miete da im Süden ist noch mal viel teurer als hier. Wir zahlen mehr als das Doppelte für die Fläche, wo wir jetzt wohnen. Und manchmal fragt man sich ja schon, war das eine gute Entscheidung? Ist man richtig, wo man ist? Was machen wir da eigentlich? Und jetzt so das Fromme noch, ja, ich bin ja Pastor, ich bin für Gott gegangen, ja, eine unangenehme Situation, wo ich auch wusste, das wird beruflich herausfordernder als das, was ich hier hatte. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich Gott folge? Sorgt er auch für mich, wenn so die Sorgen kommen? Ich sage mal so, für mich persönlich, da ich beruflich ganz schnell irgendwie drin bin, viele Termine habe, tausende neue Namen lernen muss und irgendwo drin bin, habe ich relativ schnell das Gefühl, irgendwie anzukommen, Leute kennenzulernen, sozial eingebunden zu sein. Für meine Frau ist das schon ein bisschen schwieriger. Sie ist auch eine sehr gläubige Frau, dafür bin ich super dankbar. Und sie hat das auch so mitgetragen, diesen Ruf. Sie hat ihren eigenen Lebenstraum, wir wollten eigentlich einen Café hier aufmachen und so aufgegeben, um mit ihrem Mann mitzugehen. Ist heute gar nicht so selbstverständlich. Sie hat einen Job, eigentlich den besseren Job, sie verdient eigentlich mehr als ich. Und auch da ist jetzt so die Sache, jetzt pendelt sie, damit ich meinen Traum leben kann, Gottes Ruf wahrmachen kann. Seit einem Dreivierteljahr pendelt meine Frau, sie wollte nicht sofort kündigen, ist ja auch nicht so einfach heutzutage mal eben so einen guten Job zu finden. Sie ist da über 10 Jahre, hat sich da gut eingearbeitet im Betrieb und fühlt sich da sehr wohl. Und deshalb pendelt sie seit letzten Sommer. Montags abends fährt sie rauf, donnerstags abends kommt sie wieder zu mir. Und leider ist es als Pastor so, dass ich von Freitags bis Sonntags meine Termine habe und wir uns manchmal einen Abend die Woche sehen. Nicht toll. Und das nagt schon an einem. Das nagt an der Ehe, das nagt so an der Gesamtsituation. Und es ist nicht so ganz einfach in meinem Alltag. Zudem, ich kenne ganz viele Leute, komme schnell rein. Es sind auch viele nette Menschen da. Wir werden eingeladen, wir laden Leute ein. Also ich will das jetzt nicht so dramatisieren. Das ist schon okay, aber trotzdem ist meine Frau da und kennt viele Leute nicht. Ist ja auch noch viel hier im Ruhrgebiet unterwegs. Da genau, ist sie dann eh noch hier ein bisschen im alten Leben. Und das neue Leben aufzubauen, fällt schwer. Und es gibt so nette Nachbarn, so schräg gegenüber. Die anderen sind alle eher ein bisschen älter, aber das ist so ein Paar in unserem Alter. Meine Frau hat so gedacht, boah, das wäre doch schön, so eine Freundin zu haben, die so um die Ecke wohnt. Und hat einen Tag so Kekse gebacken, ist mit den Keksen quasi rübergegangen zur Nachbarin. Wir hatten uns zwischendurch schon mal so ein bisschen unterhalten. Und ist dann quasi rübergegangen, hat ihr gesagt, ja, hallo. Und hat ihr die Kekse gebracht und hat so gefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, rüberzukommen zum Frühstück, so ein bisschen Freundin werden. Also so hat es nicht formuliert, aber komm doch mal rüber, wir können mal was essen, irgendwie so. Und das wäre doch ganz schön. Und meine Frau ist da an der Tür voll abgeblitzt. Ich habe das erst gar nicht gecheckt. Sie kam zu Hause und irgendwie hatte sie so bedrückt gewirkt. Ich dachte, was ist los? Ist irgendwas schiefgegangen? Ja, irgendwie war nicht so toll und klappt irgendwie nicht. Und später hat sie dann, weil sie so irgendwie verletzt auch war, gesagt, nee, irgendwie war das ganz komisch und sie hatte gar keine Zeit für mich und wollte irgendwie gar nicht. Und sie ist so richtig dreckig gefühlt. So eine Kleinigkeit, aber das verunsichert einen ja. Wieso bin ich, was ist mit mir falsch, dass die Leute mich nicht mögen oder was habe ich falsch gemacht? Und das ist so eine Verletzung irgendwie, die man mit sich rumträgt. Und da ist man schon vorsichtig, wenn man sein Herz in die Hand nimmt und auf jemanden zugeht und der sagt, nee, will ich gar nicht. Kein Bock auf dich. Nicht so einfach, tut manchmal weh. Da sind wir so in unserer Lebenssituation und versuchen irgendwie fertig zu werden mit dem, was los ist und klarzukommen. Herausforderungen, sozial, auch persönlich, ehetechnisch, gar nicht so einfach. Aber wir glauben fest daran, dass Gott für uns sorgt. Und ich möchte heute auch gerne einen Bibeltext lesen, wo deutlich wird, dass Gott für Menschen sorgt. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 14, die Verse 13 und folgende fange ich mal an. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, dass Johannes der Täufer gestorben ist, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, also über den See Genezareth, denn er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Als Jesus aus dem Boot ausstieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Was für ein Text. Da wird Jesus beschrieben, der viel zu tun hat, der Stress hat, der auch Angst und Bedrohung erfahren muss. Sein Cousin, sein guter Freund, der Johannes der Täufer, den hat es erwischt. Die Obrigkeit hat ihn aus dem Weg geräumt, er ist tot. Und jetzt muss auch Jesus scheinbar um Leib und Leben fürchten. Außerdem vermisst er jetzt einen lieben Menschen. Er ist wahrscheinlich auch aufgewühlt und er will allein sein. Mit seinen Jüngern fährt er rüber auf die andere Seite. Braucht ein bisschen Pause, braucht ein bisschen Urlaub, braucht ein bisschen Abstand. Gott braucht auch mal ein bisschen Pause. Spannendes Bild, aber Jesus in seiner menschlichen Form hatte das scheinbar auch nötig oder seine Jünger. Und die Menschen lassen ihn nicht. Sie rennen um den See quasi rum. Sie sehen, wie das Boot über den See fährt. Sie rennen außen rum, kommen da an und merken, jetzt kommt er. Und Jesus, der ist doch so ein guter Typ. Der hat immer ein gutes Wort. Der hat keine Berührungsängste. Der fasst sogar die Aussätzigen an. Der kümmert sich und der tut Wunder. Mit einem Wort kann der alles verändern. Und wir haben die Geschichte gehört, dass wenn man nur die Quaste seines Gewandes berührt, dann passiert da was mit einem. Krasse Storys. Der weckt Tote auf. Und irgendwie stürzen sie alle dahin und Jesus hat doch eigentlich gerade gar keinen Bock. Der hat doch eigentlich Bock, Pause zu machen. Aber ich finde das so faszinierend, wie hier steht, er hatte Mitleid mit ihnen und er heilt die Kranken. Die eigenen Bedürfnisse, die eigene Erschöpfung, die eigenen Ängste stellt er hinten an und er widmet sich diesen Menschen. Und er heilt sie. Und er tut das Wunder. Ja, was macht er denn da? Ja, es sind bestimmt körperliche Heilungen, die da geschehen. Aber es sind wahrscheinlich auch viel seelische Verletzungen, die da geheilt werden. Vielleicht auch andere Dinge. Menschen, die sozial isoliert sind, denen er wieder hilft, irgendwie im Leben Fuß zu fassen. Nächste Folie vielleicht mal. Ich glaube fest daran, dass Heilung durch Jesus möglich ist. Aber Vorsicht. Manchmal machen wir es uns vielleicht auch zu einfach. Ich kenne leider auch eine ganze Reihe Menschen, eine ganze Reihe Christen, die in Lebenssituationen stecken, die zum Teil auch hausgemacht sind und gerne von Gott eine Veränderung hätten, ohne sich verändern zu wollen. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Ja, Gott liebt bedingungslos. Ja, seine Gnade gilt allen Menschen. Ja, seine Erlösung ist für dich zugänglich, du musst nur Ja dazu sagen. Und er schenkt dir den Himmel und die Ewigkeit. Aber das Leben hier und jetzt funktioniert nach von Gott wunderbar eingerichteten Gesetzmäßigkeiten. Und wenn ich die permanent missachte und erwarte, dass Gott mich segnet, das ist nicht so ganz einfach. Ich denke da an den jungen Mann, so jung ist er gar nicht mehr, Single, längere Zeit. Frustriert mit seinem Single-Dasein und er erzählt mir wieder Christian und dann klappt das wieder nicht und dann wieder und dann ist es alles so schwierig. Aber auf die Idee darüber nachzudenken, dass vielleicht es auch mit seinem Verhalten zu tun hat, so weit kommt er irgendwie nicht. Und es sind nicht immer nur die anderen, die äußeren Umstände und der liebe Gott, sondern vielleicht müssen wir manchmal auch selber Gott an uns ranlassen. Dass er nicht nur immer ein Pflaster draufklebt, sondern die Wunde auch mal wirklich ausschabt oder was auch immer. Also den schmerzhaften Prozess vornimmt an mir, damit ich zu der Person werden kann, die ich sein möchte und die ich auch sein muss, um ein Stück weit glücklicher zu leben, um Heilung zu erfahren. Es gibt da viele verschiedene Themen und das ist sehr verzwickt und ja, es ist auch nicht so ganz einfach, aber ich glaube, dass wir manchmal auch da in so Mustern drinstecken, die es Gott nicht unbedingt leichter machen, uns wirklich rauszuholen. Dennoch, Gott heilt und Jesus tut das Wunder und er hilft uns aus unseren Schmerzen, er hilft uns aus zerbrochenen Beziehungen, er hilft uns aus seelischem Leid, er hilft uns aus körperlichem Leid. Das ist die gute Erfahrung, die wir machen dürfen. Ich glaube, wir leben in einer kranken Welt. Es gibt so viele zerbrochene Beziehungen, so viel Leid, so viel Elend, so viel Gestörtheit, auch in meinem eigenen Leben, meine eigenen Zwänge, meine eigenen Defizite sind mir sehr wohl bewusst. Und wir leben da drin. Und wir brauchen Heilung. Manche sehen es gar nicht, manche wollen es gar nicht wahrhaben, aber ich glaube, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen diesen Jesus Christus, der uns rettet. Ich habe einen sehr guten Freund, eigentlich einen meiner besten Freunde, Studienkollege von früher, ist in einem anderen Bundesland unterwegs und vor ein paar Wochen kriege ich die Nachricht, sein 3-jähriger Sohn hat Krebs. Und ich muss sagen, das berührt mich natürlich immer, wenn jemand Krebs hat, aber wenn es halt ein Freund ist, ich kenne den kleinen, süßen Kerl, ich habe ihn auf dem Schoß gehabt und er ist erst 3. Und das ist ein Riesentumor. Und die Niere ist schon kaputt. Und das ist ein Riesending. Und es war eigentlich so, ja, Chemotherapie, große Operation. Mal gucken, wie es ausgeht. Und ich muss sagen, das hat mich so tief berührt. Und ich war so hilflos und ich wollte irgendwas machen. Und ich dachte, wenn es mein Kind wäre, was würde ich tun? Ich würde beten und fasten. Ich würde vor Gott auf die Knie gehen und würde mich an ihn wenden, weil er es kann. Ich kann es nicht. Und ich mache das jetzt wirklich nicht oft, aber ich habe einen Tag gebetet und gefastet, habe gesagt, Gott, das kannst du nicht machen. Lass den kleinen Kerl leben. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen gebetet haben. Liegt nicht jetzt an meinem tollen Gebet. Aber ich habe einen Tag später eine Nachricht bekommen, die möchte ich euch vorlesen. Hier, WhatsApp. Ihr Lieben, nachdem wir uns einige Tage ausgeruht und auf den Anruf der Klinik gewartet haben, fest in der Annahme, dass es aufgrund des Zeitdrucks am Montag zur ersten Chemo kommt, kam gestern ein unerwarteter Anruf. Überraschenderweise und völlig unvorhergesehen ist der Biopsiebefund von einem der drei Laboren, dass es sich entgegen der Annahme aller Onkologen und Chirurgen nicht um ein bösartiges Neuroblastom, sondern um ein gutartiges Ganglioneurom handelt. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass das Ganglioneurom nicht aus Stammzellen besteht, sondern aus ausgereiften Zellen. Da ist er weniger gefährlich. Nun beginnt die neue Frage. Ist nur das Gewebe im Bereich der Entnahmestelle gutartig und an anderer Stelle bösartig? Dann hätten wir einen Intermix-Tumor vor uns, ein sogenanntes Ganglioneuroblastom. Oder ist er wirklich rein gutartig? Der Befund passt so, wie er sich darstellt, noch nicht zusammen. Denn es ist den Medizinern bisher unbekannt, dass ein Ganglioneurom so groß werden kann. Weil alle Blut- und Urinmarker nur leicht erhöht waren, kann es beides sein. Endgültige Klarheit wird sich erst am 12.02. ergeben. Dann liegen die Befunde am kommenden Freitag, 9.02. vor. Dazu muss nochmal Vollnarkose gemacht werden und so weiter. Noch längerer Text. Ich war so begeistert irgendwo. Da war so ein bisschen Hoffnung. Eigentlich war schon die OP für den nächsten Montag angesetzt und auf einmal, ja doch, müssen wir noch mal gucken. Ich habe eine Woche drauf wieder einen Tag gebetet und gefasst. Ich habe gesagt, Gott, du kannst doch noch mehr machen. Du kannst doch dafür sorgen, dass der kleine Junge überlebt. Und die Geschichte ist noch ein bisschen länger, ich mache es kurz. Letzten Montag hat er die OP gehabt. Es war tatsächlich rein gutartig, obwohl die Dinge eigentlich nicht so groß werden können. Es war eine schwierige OP, irgendwie stundenlang war der da drin. Es war um die Hohlvene, also dieses Riesentumor-Dingen war um die Hohlvene. Das heißt, super gefährlich, wenn sie die antixen, dann kommt das Blut raus. Ist auch leider angeschnitten worden, mussten sie flicken. Einige Komplikationen gab es während der OP, aber das Dingen ist zu größten Teilen draußen und sie haben Hoffnung. Und der kleine Junge ist jetzt wieder noch, also jetzt von der Intensiv, glaube ich, gerade runter und die Eltern haben Hoffnung. Und ich habe am nächsten Tag nach der OP ihn angerufen und ich wusste nicht genau, wie es ausgeht und ich höre und sage, ich sitze hier gerade am Frühstückstisch und muss gerade was essen. Komm, wir frühstücken zusammen, hat er so gesagt. Und ich wusste, wenn er frühstücken kann, wenn die Stimmung, die Stimme dieses Mannes, der für seinen Sohn gerade wochenlang Panik gehabt hat, da wusste ich, es sieht ganz gut aus. Und dann erzählt er mir, dass es ganz gut gelaufen ist und dass den Verhältnissen entsprechend das eigentlich gut gelaufen ist. Und wir jetzt der Hoffnung sind, dass Gott das zu einem schlimmen, es ist immer noch eine schlimme Episode im Leben dieses kleinen Jungen. Es können immer noch Komplikationen auftreten. Aber die Hoffnung stehen ganz gut, dass er ein gutes Leben leben darf. Und nicht schon mit 3 oder 4 aus dem Leben scheidet. Gott kann heilen. Gott hört Gebet. So einfach das klingt, so einfach es auch scheinbar ist. Ja, das ist der Weg. Ich glaube trotzdem, wir brauchen Ärzte. Ich glaube trotzdem, wir brauchen Psychologen. Und es ist gut, mal eine Therapie zu machen, wenn es nötig ist. Aber Gott kann mehr. Gott kann mehr. Das ist das Entscheidende. Vielleicht, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt an der Stelle. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Wir haben es in der Gemeinde erlebt. Da kam eine junge Frau zu uns. Und man sah schon, dass sie einiges an Herausforderungen mit sich brachte. Total schwarz, nichts gegen schwarzes Anziehen, aber sie war so ein bisschen depressiv gekleidet und man sah noch auf dem Arm die Schnitte von dem Borderline-Geschichten da. Und wir haben sie kennengelernt und hat auch irgendwie auch komische Kerle immer mitgebracht. Ich habe nichts gegen komische Kerle, aber man hat schon gemerkt, das sind nicht unbedingt die Menschen, mit denen man ein Leben lang so verbringen kann und möchte. Und da war so vieles im Argen, Und wir haben Zeit mit ihr verbracht, sie hat irgendwie ihren Glauben wieder entdeckt, kam aus einem christlichen Haushalt und ist so Teil der Gemeinde ein Stück weit geworden. Und die Gemeinde hat geholfen, wir haben Umzug organisiert, wir haben versucht, einiges hinzukriegen, dass es ihr ein bisschen besser geht. Und tatsächlich Gemeinschaft und Liebe und Gemeinde, das tut gut, das verändert Leben, Gott tut gut. Und man hat dieser Frau fast schon körperlich angesehen, dass da was besser wurde mit ihr. Sie hat sich eingebracht, sie hat mitgesungen, sie hat eine ganz tolle Stimme gehabt auch und war irgendwie Teil von unserem wilden Haufen da. Und wenn man sich so kennenlernt und über die Dinge redet, dann kam schon raus, dass da in ihrer Vergangenheit so viel Schlimmes, Gewalt und Missbrauch passiert ist, dass sie sagt, ich muss das aufarbeiten. Ich brauche eine Therapie. Und sie hat sich angemeldet und wollte diese Therapie machen. Und die Warteliste war irgendwie ein halbes Jahr. Wir haben so viele Kranke und zu wenig Plätze. Und sie musste ein halbes Jahr warten auf ihre Therapie, dass sie dann stationär da ein paar Wochen irgendwie behandelt wird. Und in dieser Zeit hat sich ihr Leben verändert. Sie hat, man sah das sie optisch wirklich auch an. Es war so spannend zu erleben, wie ein Mensch sich verändert. Und ein halbes Jahr später das Antrittsgespräch quasi, das letzte Abschlussgespräch mit ihrem Therapeuten, da sitzen sie gegenüber und ich weiß nicht genau, was da gesprochen wurde, aber er hat es ungefähr folgendermaßen gesagt: Gute Frau, Sie sind eine andere als vor einem halben Jahr, wo wir miteinander geredet haben. Sie sind völlig verändert, Sie sind stabil, wenn ich Sie so höre. Und ich muss Ihnen sagen, die Therapie, die wir Ihnen anbieten können, die brauchen Sie nicht, weil Sie sind stabil. Das, was wir Ihnen anbieten könnten, haben Sie schon. Die ist zu uns in die Gemeinde gekommen, hat sich vorne hingestellt bei der bekennenden Gemeinde und hat gesagt: Gott und diese Gemeinde haben mein Leben wieder stabil gemacht. Ich brauche die Therapie nicht. Die junge Frau ist jetzt verheiratet und hat 3 Kinder. Ihr würdet die Geschichte nicht glauben, die ich euch gerade erzählt habe. Gott kann Leben verändern. Gott kann Heilung schenken bei körperlichen, seelischen und was auch immer für Nöten. Gott kann. Und Gott kann auch mit deinem Leid und deinen Sorgen und deinen Nöten fertig werden. Das ist ihm nicht zu schwer. Auch wenn, und das ist natürlich unsere aller Erfahrung, denke ich mal, auch wenn das Leben Höhen und Tiefen hat, auch wenn wir manchmal Opfer und manchmal Täter sind, auch wenn die Mischung hier auf dieser Welt von Sünde und Gutem so explosiv ist, dass man es manchmal auch schwer trennen kann und wir manchmal mittendrin stecken und es manchmal nicht verstehen und manchmal leiden und manchmal auch Gott nicht ganz verstehen. Und dennoch, Gott kann und er holt uns daraus. Und Gott hat ein Mitleid mit unserer Schwachheit, wie wir es gerade gelesen haben. Die Geschichte geht weiter. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas Essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete: Das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Interessant. Obwohl Jesus heilt, obwohl das alles so schön ist in der Gegenwart von Jesus, gibt es ja doch Alltagsprobleme. Ja? Also gegessen werden muss ja trotzdem. Irgendwie muss das Brot auf den Tisch. Geld ist gar nicht da. Wir können, in einem anderen Evangelium steht, wir haben gar nicht so viel Geld, dass wir für so viele Leute Essen kaufen. Das kriegen wir gar nicht hin. Und hier sagen wir, wir haben 5 Brote, 2 Fische. Das reicht vielleicht gerade so für uns, ist so in Klammern die Bemerkung, aber für die anderen bestimmt nicht. Lass uns mal jetzt Abendbrot essen und lass die anderen mal gehen. So. Und wir sagen: Nee, so machen wir das nicht. Gebt ihr ihnen was. Ihr seht doch die hungrigen Massen, das sind Tausende. Wir können die jetzt nicht so hungrig gehen lassen. Wow. Wie ist denn das? Was haben wir denn anzubieten? Wenn wir leere Hände haben, wie sollen wir dann andere satt machen? Wenn wir selber krank sind und irgendwie muss ich gestehen, ich bin krank. Ich weiß nicht, ob ihr das zugeben könnt und wollt, aber ich bin auch ein Kranker irgendwo. Mein Leben ist nicht perfekt und wie soll ich Kranker den anderen noch was geben? Ich habe doch nichts. Ich habe selber Eheprobleme, habe selber finanzielle Nöte, habe selber meine Schwierigkeiten. Wie soll ich den anderen geben? Das ist manchmal so unsere menschliche Perspektive. Ja? Was kann ich schon tun? Aber die gute Nachricht, vielleicht nächste Folie. Die gute Nachricht ist, wir haben was zu geben. Und das ist auch vielleicht eine Moral von der Geschichte, die wir da gerade lesen. Du hast was zu geben, selbst wenn du augenscheinlich leere Hände hast. Und Gott kann und möchte dich gebrauchen. Und das ist der Auftrag von uns Christen für diese Welt, dass auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als ob wir nichts zu geben haben, dass wenn wir gehen und wenn wir uns auf Gott einlassen, dass wir quasi wie aus dem Nichts, wie Gott aus dem Nichts die Welt geschaffen hat, wie aus dem Nichts auf einmal etwas entsteht. Geteilte Freude ist doppelte Freude, gibt es so ein schönes Sprichwort. Ja? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, wir können was geben. Vielleicht nicht immer wirtschaftlich, aber auch da können wir manchmal mehr geben, als wir meinen und auch mal großzügig sein. Aber wir können Emotionen und Liebe und Nähe und Aufmerksamkeit und Anteilnahme geben. Wir können ein gutes Wort sprechen. Wir können positiv bleiben, auch inmitten von negativen Umständen. Wir dürfen Botschafter Christi in dieser Welt sein. Wir dürfen Boten Gottes sein, weil er hat uns geschickt, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist unser Auftrag. Und ich glaube, es ist ganz stark auch die Frage der Perspektive. Sehe ich immer nur den Winter oder den Sommer? Ich bin so ein Sommertyp. Ich hasse Winter. Ich freue mich, dass jetzt die Sonne wieder rauskommt. Ja? Und manchmal habe ich aber so eine Winterperspektive auf mein Leben. Ich führe so ein geistliches Tagebuch. Kann ich jedem nur empfehlen. Man erlebt Gott nochmal so ganz anders, wenn man so durchblättert die Seiten. Ich habe gestern Abend nochmal so das letzte Jahr mal in meinem Buch Revue passieren lassen. Und stelle fest, wow, ja, Gott ist gegenwärtig. Gott hört meine Gebete. Gott verändert Dinge. Gott tut was. Aber ich erlebe mich auch ganz oft auch in meinem Tagebuch, dass ich so negative Gedankenspiralen bewege. Kennt ihr das? Man steigert sich so rein. Man sieht so das Negative und dann kommt man von einem Negativen zum anderen Negativen und dann kommt so eine depressive Grundstimmung und auf einmal ist alles doof. So alles ist doof. Und ich merke, dass es ganz oft auch mein Leben bestimmt. Ich habe neulich so ein Kurzvideo, ich weiß nicht, vielleicht war das ein Wink mit dem Zaunpfahl, ein Kollege hat mir so ein kleines Video geschickt. Und Da ging es auch so ein bisschen um diese Perspektive, so eine Linie, bist du, guckst du nach oben, guckst du nach unten so. Und dann hat er quasi, irgend so ein Typ, hat er erzählt, das macht doch physiologisch was mit einem. Wenn du diese negative Stimmung hast, ich muss mich verteidigen, alle sind böse, du musst ums Überleben kämpfen und das ist alles schlecht und es sind nur knappe Ressourcen und was auch immer, so diesen Kampfgedanken, das macht was mit deinem Organismus. Das schüttet negative Hormone aus, und das hat er besser erklärt, als ich es jetzt kann. Das bringt dein ganzes System durcheinander und dann bist du auch so. Der Trick ist, über die Linie zu kommen, nach oben zu schauen, die positiven Hormone ausschütten zu lassen, das Leben von einer anderen Seite zu sehen. Das war jetzt einfach nur irgendein Neurologe, der da irgendwas erzählt hat. Aber ich glaube, das hat auch Gott so angelegt. Wir sollen auf ihn schauen, nach oben schauen und nicht immer nur auf uns selbst und nach unten. Wenn wir das Heil in uns selber suchen, wenn du das Heil in deiner eigenen Leistung, in deinen eigenen Fähigkeiten suchst, dann ertrinkst du. Dann gehst du unter. Manche schaffen das. Chaka, glaub an dich selbst und dann meinen sie eine Zeit lang, sich zu retten, aber das reicht nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf Gott schauen. Immer wieder neu. Und ich habe mir fest vorgenommen, für dieses Jahr positiver zu sein. Positiver zu werden. Die negativen Gedankenspiralen nicht aufkommen zu lassen, sondern zu sagen, nein, ich schaue auf Gott. Ich schaue auf Gott, denn ich habe es erlebt, dass er mich da rausholen kann. Und dass er Wunder tut. Und ich will daran glauben und ich werde daran glauben, dass er für mich sorgt. Dass er Überfluss hat. Dass ich keine Sorgen mir machen muss um mein Leben. Er ist für mich. Er kann dagegen mich sein. Und ich möchte dich heute Morgen auch einladen. Denk positiv mit Gott. Nicht so ein naiver Positivismus. Nicht vorbereiten auf die Klausur, aber es wird schon werden. Sondern, nee, wir müssen schon unseres tun. Wir müssen schon unseres tun, mit Gott leben. Sorry, Fabi, das meine ich jetzt nicht. Jetzt war jetzt so. Das heißt, wir nach vorne schauen. Okay, letzter Text. Bringt sie her, befahl er. Dann wies er, also die Brot und die Fische, dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel hinauf und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen so viel sie wollten und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Männer hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Wow. Das ist das Brotvermehrungswunder. Das ist, ich denke, eine geistliche Realität, dass Gott aus dem wenigen, was wir haben, Großes machen kann. Die Jünger hatten 5 Brote, 2 Fische, das war nicht viel. Aber das reicht, dass Gott eine ganze Menschenmenge satt und glücklich macht. Wir haben nicht viel anzubieten, ganz ehrlich. Wer sind wir? Sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wer sind wir? Guckt euch mal um. Wer sind wir? Wenn wir meinen, dass wir aus uns heraus die Welt verändern können, sorry, das schafft ihr nicht. Aber wenn Gott mit euch und in euch ist, dann könnt ihr alles, dann könnt ihr die Welt aus den Angeln heben. Dann könnt ihr hier in Solingen einen Unterschied machen, dass die ganze Stadt merkt und spürt, dass Gott da ist. Es liegt nicht so sehr daran, was wir haben, sondern was Gott aus dem macht, was wir anzubieten haben. Und er möchte dich gebrauchen mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, mit dem, was du bist. Und es gibt nichts Schöneres, als sich von Gott gebrauchen zu lassen. Es gibt nichts Schöneres, als das Gefühl zu haben, dass da was passiert. Es gibt nichts Schöneres. Letzte Folie. Noch eine weiter. Der Überfluss ist oft nichts gegen die Erfahrung, mit leeren Händen noch gebraucht zu werden. Der Überfluss ist oft nichts gegen die Erfahrung, mit leeren Händen noch gebraucht zu werden. Und ich möchte zum Ende kommen und noch von, ich habe ja angefangen, ein bisschen von uns zu erzählen und noch 2 persönliche Sachen zu erzählen von uns. Doch, auch wenn es nicht so einfach war, die Entscheidung zu treffen, so nach einem Dreivierteljahr kann ich sagen, ich fühle mich gebraucht, dort, wo ich bin, an meinem neuen Ort. Ich kriege Aufgaben, ich kriege Feedback, ich bin in einer Situation, wo ich spüre, dass Gott was mit mir vorhat. Und das ist gut so. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Auch wenn persönliche Widerstände manchmal da sind, auch wenn Herausforderungen nicht immer auf sich warten lassen. Aber ich erlebe auch, dass Gott führt und leitet und dass Gott, wenn Gott was tut, dann macht das richtig. Ich habe ja von meiner Frau erzählt und ich merke, ich leide mit meiner Frau mehr mit als mit mir. Ich komme schon zurecht, aber mich verletzt es immer unheimlich, wenn ihr es nicht gut geht. Und das Schöne war, eine Woche später kam die besagte Nachbarin zu uns an die Tür, hat ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich war nicht da, aber ich habe es nur von meiner Frau gehört. Sie hat sich entschuldigt. Sie war voll neben der Spur. Ihr Mann hat gerade eine schwere Herz-OP gehabt. Sie waren gerade mit ganz anderen privaten Sachen beschäftigt. Sie hat sich tatsächlich ein bisschen abgewimmelt, aber nicht, weil sie die Freundschaft nicht wollte, sondern weil sie einfach gerade so persönliche Nöte hatte. Es war einfach ein ungünstiger Moment, als meine Frau an die Tür geklopft hat. Aber, und das war dann vor ein paar Wochen, sie haben sich zum Frühstück verabredet, haben einen schönen Vormittag miteinander verbracht, haben sich gut verstanden. Und ich freue mich, dass meine Frau jetzt da eine Nachbarin hat, mit der sie sich gut versteht. Gott sorgt für uns. der lässt uns nicht hängen. Mit den Kleinigkeiten, mit den kleinen Verletzungen, aber auch mit den großen Dingen. Und das Zweite, ich habe gesagt, meine Frau hat einen Job im Ruhrgebiet, muss immer pendeln, fährt immer 300 Kilometer jede Woche hin und wieder zurück und ist irgendwo zwischen Baum und Borke. Und da ist auch ein kleines Wunder passiert. Meine Frau arbeitet in einer Organisation, also in einem Gasunternehmen, was das Gasnetz in ganz Deutschland quasi hat oder betreut. Und ohne ihre Bewerbung, ohne ihr Zutun, hat einer ihrer Ex-Chefs, mit dem sie mal zusammengearbeitet hat, irgendwie mitbekommen, ihre Lebenssituation. Die wohnt ja jetzt im Süden. Dann kann sie ja auch wieder für mich arbeiten, er wollte sie gerne wieder im Team haben. Und dann geben wir ihr einfach im süddeutschen Raum Betriebsstellen, also das sind verschiedene Verdichterstationen, bla, mit Handwerkern, die dieses Gasnetz da haben. Meine Frau ist Personalerin. Dann geben wir einfach unten zwei Betriebsbereiche. Dann kann sie von zu Hause arbeiten, beziehungsweise sie kriegt einen Arbeitsplatz in Gernsheim, das ist eine der großen Betriebsstellen, die ist 10 Kilometer von unserer Haustür entfernt. Das ist näher als jede Arbeitsstelle, die meine Frau je hatte. Und es ist so verrückt, dass meine Frau sich vor 11 Jahren in den Betrieb beworben hat, wo wir überhaupt noch nicht wussten, was passiert, wo wir überhaupt noch nicht wussten, wie sich das entwickelt. Meine Frau hat sich im Unternehmen ein paar Mal verändert und auf einmal, 11 Jahre später, ist eine Betriebsstelle 10 Kilometer vor unserer Haustür. Und da hat sie den nächsten Arbeitsplatz. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich merke, wie Gott für mich sorgt. Wie er für mich und meine Frau sorgt, weil wir nicht klarkommen. Aber er kommt klar. Und er lindert die Nöte. Und ja, das letzte Dreivierteljahr war nicht so einfach. Aber es wird besser. Und bald musste nur noch einen Tag die Woche pendeln. Und auf einmal ist alles gut. Sie muss den Job nicht verändern. Sie kann zu gleichen Konditionen weiterarbeiten. Gott sorgt für uns. Das ist die gute Gewissheit und die gute Erfahrung, die wir machen. Dass wenn Gott einen Plan hat, dass er ihn durchzieht und dass er gut ist. Auch wenn wir manchmal, wenn wir drinstecken, es nicht genau sehen. Aber dann dürfen wir glauben. Und das wünsche ich dir. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Vielleicht stehen wir nochmal dazu auf. Jesus, danke, dass du für uns sorgst. Danke, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du Mitleid mit uns hast. Herr, du siehst unsere Krankheiten, du siehst unsere Schwächen, du siehst unsere Defizite. Aber Gott, da wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen nicht immer nur auf das Negative schauen, sondern wir wollen auf dich schauen. Weil deine Möglichkeiten so viel größer sind. Weil du uns heilen kannst, weil du Freiheit schenkst, weil du Leben bringst in Fülle. Und wenn du gibst, dann bleibt auch immer noch übrig. So wie in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Wenn du gibst, dann ist es mehr als genug und es bleibt übrig. Herr, hilf, dass wir abgeben von dem, was wir empfangen. Und hilf das auch, wenn wir mit scheinbar leeren Händen dastehen, dass wir losgehen. Weil dann erst erleben wir ein erfülltes und glückliches Leben. Wenn wir Liebe teilen, wenn wir Leben teilen, wenn wir Menschen in unser Leben lassen, wenn wir uns verletzlich machen und auf andere zugehen, Herr, dann baust du dein Reich in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, dass du es tust hier bei Go Live, hier in dieser Gemeinde, dass hier dein Reich wirklich ja, sich ausbreitet, dass Menschen hier Heimat finden, dass sie einen Unterschied machen in dieser Stadt, dass du hier verherrlicht wirst und dass du dich hier mit deinen Wundern und Taten als mächtig erweist. Gott, sei du mit uns, segne du uns und hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.